Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.
Herzlich willkommen zu Folge 22. Die Schnapszahl gibt die Richtung des Themas grob vor, deshalb geht es heute auch um Wein, genauer gesagt den Moselwein. In der Region geliebt, in Deutschland geschätzt und in der Welt bekannt. Und wie sich die Trauben um den Rebstock winden, so ist das auch mit den Mysterien rund um das Lieblingsgetränk der Trierer. Da wollen wir heute Klarheit reinbringen, ohne zu verdünnen natürlich, damit das traditionelle Aroma erhalten bleibt. Gemeinsam mit unserem heutigen Gast aus Mehring. Sie hat das Erbe eines Generationenbetriebs angetreten. Zusammen mit ihrem Bruder steht ihr Weinstil für Tradition, Dynamik und ein modernes Marketing. Darum soll es heute gehen, aber auch um Fragen, die man sich sonst nie zu stellen traut. Ich grüße dich, Eva Lehnhardt vom Weingut Lehnhardt. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Christoph, danke, dass ich da sein darf.
Eva, wir gehen direkt in den Steilhang. Wie alt warst du, als du das erste Mal mit dabei warst?
Ich glaube, da war ich von Geburt an dabei. Also ich bin im November geboren und dann, sobald ich dann noch nicht mal ein Jahr alt war, ist man dann als Kind in der Kutsche oder so gerade am Gehen in den Weinberg gekommen. Wenn man in so einem Betrieb groß wird, dann führt einfach kein Weg dran vorbei.
Also wolltest du oder musstest du?
Ich wollte. Mein Bruder und ich wollten beide. Also, dass wir das übernehmen irgendwann, das ist ja erst später gekommen.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Wenn die Eltern Weinbauer sind, wird man da auch so erzogen, in die Richtung gelenkt, da mal den Betrieb zu übernehmen, oder hat man doch so eine gewisse Entscheidungsfreiheit?
Also, wir hatten eine komplette Entscheidungsfreiheit. Natürlich wird man mit dem Weinbau groß. Also, seitdem ich denken kann, gibt es Traubenlesen. In jedem Herbstferien mussten wir dann in den Weinberg gehen, wo die Freunde dann vielleicht durften.
Und wollten.
Damals, so in einem gewissen Alter, mussten wir. Okay. Später wollten wir. Dann wird man halt damit groß und dann wird man natürlich dahin gelenkt. Mhm. Das ist dann irgendwann naheliegend, wenn man dann in die Entscheidung geht, was möchte man für einen Beruf, hat man natürlich der Weinbau und auch diese Ausbildung ist dann halt naheliegend und wir sind beide mit Herzblut, haben uns dafür entschieden.
Gab es denn so einen Schlüsselmoment, wo du wusstest, du möchtest das jetzt zum Beruf machen?
Ich wusste eigentlich schon sehr früh, dass ich in die Weinbranche gehe. Also ich wusste in der 10. Klasse schon, dass ich irgendwas mit Weinbau machen möchte, habe aber meinen Weg immer so ein bisschen in der Vermarktung gesehen, wollte halt so ein bisschen weinbetriebswirtschaftlich orientiert arbeiten, habe dann mich entschieden, nach dem Abitur ein Jahr Praktikum zu machen in einem Weingut und da ist eigentlich der Groschen gefallen, in dem Weingut in der Pfalz, wo ich ein Jahr war. Mhm. Ich möchte Weinbau, ich möchte es von der Pike, Weinberg und Keller lernen und nicht die Vermarktungsseite, sondern eher die Produktionsseite.
Du hast jetzt schon so ein paar Etappen angesprochen. Was gibt es denn sonst noch für Meilensteine, Schritte, die man machen muss, um sich so eine Expertise aufzubauen?
Ja, also mein Bruder und ich haben beide Weinbau und Önologie studiert in Geisenheim. Das ist eine sehr traditionsreiche Universität. Mhm. Unsere Eltern haben sich sogar da kennengelernt. Also sind wir, sage ich immer, ein Produkt von Geisenheim. Und dafür muss man ein mindestens halbjähriges Praktikum vorher machen. Das habe ich auf ein Jahr verlängert. Mein Bruder hat sogar eine zweijährige Winzerlehre vorangemacht. Das heißt, ich habe 4 Jahre in Geisenheim studiert, war innerhalb von meinem Studium auch ein Jahr im Ausland. Das heißt, ich habe 4 Monate Praktikum gemacht in Portugal in der Weinlese 2012. Wir müssen in unserem Studium ein 3-monatiges Praktikum machen. Und bin danach 7 Monate nach Bordeaux an die Universität und habe dann Auslandssemester Önologie studiert.
Hast du jetzt nicht die traurigsten Orte ausgesucht?
Nee. Vor allem das Schöne ist halt im Weinbau, wenn du irgendwo Praktikum machst oder studierst, ist es halt immer eine Weingegend und das ist immer sehr, sehr schön.
Was ist das so für ein Schlagmensch, der jetzt so nach Geisenheim geht zum Studieren?
Ja, viele Winzerkinder natürlich, die im Weinbau groß geworden sind, so wie mein Bruder Christian und ich. Aber wir haben auch sehr viel mittlerweile Quereinsteiger, die also einfach irgendwie Spaß am Wein haben, sich interessieren zum Thema Wein, sagen, wir wollen in diese Branche arbeiten. Ich glaube, dass die Weinbranche oder der Winzerberuf heute an sich ein sehr moderner Beruf geworden ist. Man merkt eigentlich, es sind Leute, die es lieben, in der Natur zu arbeiten, die sehr gesellig sind, die sehr offen sind, sehr wissbegierig sind und auch sehr, wie soll ich sagen,
durstig.
Auch ein, ja, das natürlich auch. Also ich glaube, wenn man in der Weinbranche arbeitet, trinkt man den Wein natürlich auch sehr gerne oder verkostet ihn sehr gerne.
Ja, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Also wir haben in Geisenheim natürlich auch Verkostungen gehabt als Vorlesung. Das ist auch sehr wichtig, das halt fachlich zu können. Und was mir aufgefallen ist, die Leute in Geisenheim, mit denen ich auch studiert habe, mit denen mir auch eine tiefe Freundschaft mittlerweile auch verbindet, unsere Kollegen, wir sind sehr wissbegierig in vielerlei Hinsicht, weil du musst dir überlegen, unser Studium ist ja sehr breit gefächert. Also vom Wein Weinbau, über die Kellerwirtschaft, also wir haben Botanik, wir haben Weinchemie, wir haben Sensorik, wir haben aber auch Betriebswirtschaft. Und dieses Breite ist eigentlich super, weil man da halt sehr viel mitbekommt.
Gibt es da neue Impulse auch in Geisenheim oder ist das eher noch so traditionell behaftet oder kommen da schon so neue Kenntnisse aus der Marketingwelt auch rein, die jetzt dann im Grunde auf den Wein umgesetzt werden können?
Auf jeden Fall. Geisenheim ist natürlich sehr traditionsbehaft, weil Geisenheim halt sehr lange Standort für Weinbaustudium ist. Es ist auch der älteste Standort in Deutschland für ein Weinbaustudium. Und natürlich diese Tradition, ich meine, der Weinbau ist ein traditionelles Handwerk nach wie vor, Gott sei Dank. Aber es geht sowohl in der Technik, weinbaulich, kellerwirtschaftlich, als auch jetzt Marketing, was du angesprochen hast, gibt es immer wieder neue Impulse. Und ich glaube, jede Branche, aber auch die Weinbranche, lebt eigentlich von diesen Innovationen und, und Traditionen zu verbinden. Was wir aber merken, ist, dass was ganz oft das Rad auch neu erfunden wird und dass man das, was meine Großeltern eigentlich auch schon im Weinbau und im Keller gemacht haben, dass das nach wie vor großen Bestand hat, aber natürlich mit moderner Technik kombiniert wird und vor allem halt Marketing, weil ich glaube, dass das heutzutage sehr, sehr wichtig wird, auch gerade online und so weiter. Das muss in der Weinbranche Einzug halten und hält auch in der Weinbranche Einzug.
Aufgeladen mit diesem Önologiestudium kommen dein Bruder und du wieder zurück nach Mering. Wann habt ihr denn beschlossen, dass es jetzt soweit ist, dass ihr den Laden übernehmt? Wie war das?
Also ich habe ja 2013 Abschluss gemacht in Geisenheim, also schon 7 Jahre her. Mein Bruder ist 3 Jahre jünger, der hat 2017 Abschluss gemacht und es stand dann so, wir hatten ja einen sehr kleinen Betrieb, der im Nebenerwerb gelaufen ist, weil meine Eltern sind seit 95 nicht mehr verheiratet. Die Mama hat das dann ein paar Jahre allein gemacht und hat das dann etwas zurückgefahren als Frau alleine. Und der Betrieb war also zu klein, dass wir beide direkt reingehen konnten und wir haben uns dann halt überlegt, wie geht das jetzt weiter? Entweder wir machen es jetzt komplett weiter und übernehmen es beide oder wir lassen es wirklich auslaufen. Und wir haben dann beide uns angeguckt und haben gesagt, das tut uns im Herzen weh, den Betrieb unserer Großeltern, unserer Urgroßeltern aufzugeben. Und wir haben dieses Potenzial in unseren Weinbergen entdeckt und haben gesagt, wir fangen damit wieder an. Und das war eigentlich, bevor mein Bruder Abschluss gemacht hat, weil wir dann gesagt haben, wie richten wir uns aus? Das war also im Ende 2016. Aber dieser Gedanke, das Weingut wieder weiterzuleben, hat über Jahre sich eigentlich aufgebaut. Das ist ja keine Entscheidung, die man von einem auf den anderen Tag fällt.
Habt ihr da so eine Rollenverteilung, wer für was zuständig ist?
Ja, das haben wir. Und das ist auch, glaube ich, enorm wichtig. Mein Bruder ist ein sehr ruhiger Mensch, der eigentlich sehr gerne in der Natur arbeitet, für sich arbeitet, der ein unheimlich gutes Gefühl für diese Rebe hat als Pflanze und für die Weinbergsarbeit. Und Christian macht hauptsächlich die Weinberge. Im Keller arbeiten wir gemeinsam und ich kümmere mich hauptsächlich um die Vermarktung, weil ich halt ein Mensch bin, der sehr offen ist und sehr gerne mit Menschen zu tun hat. Und Christian sagt immer, mach du das, du machst das gut und ich vertraue dir da und ich vertraue ihm halt blind, was den Weinberg angeht. Aber wie in so einem Familienbetrieb bin auch ich im Weinberg dabei und so, also du hilfst eigentlich überall.
Gerechte Rollenverteilung, würde ich sagen, kompetenzorientiert. Und ihr seid ja beide auch gut rumgekommen. Du hast eben schon gesagt, du warst zu Ausbildungs-Lehrzwecken, Praktika in Bordeaux und in Portugal. Zusammen wart ihr in Neuseeland gewesen. Schmecken eure Weine dadurch anders? Übernehmt ihr da gewisse Ideen vielleicht, die ihr dort im Ausland gesammelt habt?
Ja, also Weine schmecken, glaube ich, nicht anders, weil ich sag mal, der Grundstock für unseren Wein wird natürlich in unseren Weinbergen gelegt und wir bauen an der Mosel, also wir haben hauptsächlich Riesling im Anbau. Wir haben jetzt keine Rotweine, wie was ich in Portugal oder in Bordeaux kennengelernt habe. Mein Bruder hat in Neuseeland gearbeitet, auch viel mit Spätburgunder, also mit Rotwein, das haben wir ja jetzt nicht. Was uns diese Auslandserfahrung gebracht hat, ist, glaube ich, dass man den Blick auch aus südlichen Ländern, wie ich zum Beispiel in Portugal, wie man da den Weinbau betreibt. Wir haben natürlich dieses Klima nicht hier, aber man kann diese Herangehensweise auch in Stellenweise adaptieren, dass man vielleicht auf andere Dinge achtet.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, ich meine, Portugal ist jetzt ein Weinland, was sehr hohe Temperaturen hat und ich war in Portugal hauptsächlich dafür verantwortlich, die Trauben zu kontrollieren, also zu bonitieren und entscheiden, wann gehen wir lesen. Und wir mussten aufgrund dieser hohen Temperaturen und dieser immer steigernden Öxlegraden, also Zuckergehalt in den Trauben, was dann später zu Alkohol wird, und sinkende Säure, mussten wir irgendwann entscheiden, lesen zu gehen, relativ schnell, weil das konnte innerhalb vom Tag dann auch manchmal zu spät sein. Diese Situation haben wir bei uns in der Mosel nicht, aber ich sag mal, das Klima wird auch hier wärmer und so ein paar Dinge habe ich mir dann von der Analysentechnik oder Herangehensweise der Leseentscheidung dann auch adaptiert. Also du nimmst immer so Kleinigkeiten mit. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Es gibt ja etwa 11.500 Weinbetriebe in Deutschland. Ich sag jetzt mal ins Blaue hinein, die meisten Geschäftsführer sind eher so Generation 50 plus. Wie schwer ist es denn da, sich in dieser Domäne durchzusetzen, obwohl wir jetzt ein Traditionsbetrieb seid, trotzdem mit neuem Personal in Anführungszeichen? Habt ihr euch dann versucht, wieder am Markt zu etablieren? Wie ist das vom Widerstand her, von der Unterstützung?
Also das ist eine gute Frage, weil wir haben uns da, glaube ich, am Anfang, als wir gesagt haben, wir starten wieder, überhaupt nicht so viel Gedanken gemacht, was, glaube ich, ganz gut war, weil wir einfach komplett frei sind. Ich habe von Anfang an gedacht, okay, die Welt braucht kein neues Weingut, weil du hast gerade die Zahl genannt. Deutschland hat sehr viele tolle Weingüter, junge Weingüter, gestandene Betriebe. Wir haben einfach gesagt, ich glaube, wenn man das, was man in seinen Weinbergen und in seinem Potenzial sieht und überzeugt davon ist und das mit sehr viel Herzblut und Handarbeit auf die Flasche bringt und dann auch authentisch dahinter steht, dann wird das schon funktionieren. Mhm. Und das zeigen mir die letzten 3 Jahre, seitdem wir den Betrieb wieder auferlebt haben, dass das funktioniert, dass das ankommt, dass die Leute das schätzen. Es ist natürlich harte Arbeit. Also es ist wirklich, nur wenn man daheim sitzt und wartet, es passiert was in der Vermarktung, dann passiert nichts.
Wie war denn da die Reaktion? Hat man da auf euch gewartet in Mehring oder an der Mosel oder hat gesagt, oh nee, jetzt fangen die auch schon wieder an?
Nee, gar nicht. Also ich habe auch gerade von vielen Kollegen, auch jüngeren Kollegen oder auch jetzt etwas älteren Kollegen, ein sehr positives Feedback haben wir bekommen, weil sie sagen, ich finde das richtig toll, dass ihr jetzt hier investiert, dass ihr wieder sagt, wir gehen den Weg und wir tun etwas für Mehring oder für die Region. Und auch vor allem junge Kollegen, die gesagt haben, richtig klasse, dass ihr den Mut habt. Das wird eigentlich sehr geschätzt. Ich glaube, das spiegelt auch unsere heutige Winzergeneration gut wider, dass wir einfach sehen, in so einem Gebiet wie unsere Mosel oder auch in Mehring, die Winzer untereinander, dass wir halt nur gemeinsam weiterkommen. Und es ist immer gut, wenn dann noch jemand kommt und der dann Gas gibt sozusagen und was für den Deutschen oder auch für den Moselwein tut.
Man muss ja dazu sagen, du machst das ja neben deinem Hauptberuf und ich stelle mir das jetzt auch so ein bisschen anspruchsvoll vor, alles.
Ja, ist es. Das habe ich auch, glaube ich, etwas unterschätzt am Anfang, aber das geht schon mit einem guten Zeitmanagement und ich arbeite ja auch in der Weinbranche und ich kriege das ganz gut unter einen Hut, aber es ist natürlich oft ein Spagat, aber ich sag mal, ich bin jetzt ja auch in einem selbstständigen Betrieb groß geworden, das heißt, eine 40-Stunden-Woche kann ich von meiner Mama und meinem Papa auch nicht. Mhm. Dann ist das so etwas, was ich mit Leidenschaft und Herzblut mache und dann sehe ich das auch nicht immer als Arbeit.
Ja, wir sind Hobby zur Arbeit gemacht hat, hat er aufgehört zu arbeiten. Gibt es ja auch diese Redewendung. Trifft ja auch auf dich zu, glaube ich.
Total.
Wie viel Hektar Land habt ihr eigentlich und wo ihr jetzt Trauben anbaut und wo steht ihr da so im regionalen Vergleich?
Also wir bewirtschaften momentan 5 Hektar. Mhm. Das ist nicht sehr groß. Ich glaube, die Mosel hat im Durchschnitt zwischen 2 und 3 Hektar Rebfläche der Betriebe. Wir haben halt sehr viel Familienbetriebe an der Mosel noch, die relativ klein sind, die das halt mit der Familie bewirtschaften. Ich denke, wir haben da auch einen Strukturwandel. Die Betriebe werden immer größer, viele kleine Betriebe haben keine Nachfolger. Wir sind jetzt mit 5 Hektar als Flaschenweinbetrieb noch nicht sehr groß, gerade wenn wir beide das ja machen. Wir wollen natürlich auch, wenn es jetzt weiter gut läuft, auch da wachsen, aber wir sagen auch, wir müssen jetzt nicht auf Teufel komm raus wachsen, wir müssen es auch alles bewerkstelligt kriegen und vor allem auch bewirtschaftet kriegen.
Welche Sorten bietet ihr dann an?
Wir haben 100% Weißwein, 80% Riesling und jeweils 10% Müller-Thurgau und Weißburgunder.
Und die wachsen auch jedes Jahr wieder an der gleichen Stelle.
Genau.
Das bedeutet, das überdauert das Jahr. Man muss auch nicht irgendwie neu einpflanzen, sondern man kann dann auch auf gewisse Erfahrungswerte und Entwicklungen dieser einzelnen Rebpflanzen setzen.
Genau. Also wir haben bei uns im Betrieb sehr viel alte Weinberge. Das ist auch unser Ziel. Also wir haben Weinberge zum Teil, die zum Teil 60, 70 Jahre alt sind. Ich sag mal, im Schnitt würde ich sagen, sind unsere Weinberge, wenn ich jetzt den Durchschnitt nehme, zwischen 30 und 40 Jahre alt. Wir haben natürlich auch jüngere Weinberge in den letzten Jahren angepflanzt. Wir haben sehr viele Weinberge, die meine Großeltern schon bewirtschaftet haben und können da sehr stark auf Erfahrungen meiner Mama, aber auch meiner Oma, die mit 88 Jahren die Weinberge ja auf der Pike auf kennt und halt auch jedes Jahr ist ja anders, diese Klimaereignisse oder diese Wetterereignisse, die wir pro Jahr haben, auch immer eine ganz gute Einschätzung geben kann. Und du hast halt deine Weinberge, die du jedes Jahr wieder zurückschneidest, wieder neu also wachsen lässt und dann jedes Jahr in der Lese hast. Und natürlich haben wir nach 3 Jahren jetzt auch eine andere Beobachtung der Weinberge wie vor 3 Jahren, weil wir das viel intensiver jetzt auch mitkriegen.
Was ist deine Prognose? Wie wird dieses Jahr? Also ich denke mal, der Weinberg hat jetzt von Corona nicht so viel mitbekommen.
Nee, gar nichts. Das ist ja auch das, was uns in der letzten, sag ich mal, halben Jahr sehr gut getan hat, dass wir gesehen haben, die Natur geht ganz normal ihren Lauf und das erdet einen total. Im Moment sieht alles wirklich gut aus draußen. Wir sind sehr zufrieden. Wie der Weinjahrgang wird, das ist eine schwere Frage, weil wenn der erste Wein vergoren ist im Keller, kann ich dazu mehr sagen, aber es sieht momentan wirklich gut aus. Es ist natürlich ein trockenes Jahr, aber die älteren Anlagen, gerade wir haben ja sehr viele alte Weinberge, stehen gut da. Die Trauben hängen gesund in den Weinbergen und jetzt gerade die Temperaturen oder das Wetter, was wir haben, diese schöne Spätsommer tagsüber und die kühlen Nächte sind optimal für die Weißwein, also für die Aromaproduktion in Weiß- und Rotweintrauben und das könnte jetzt so weitergehen.
Von der Rebe bis ins Glas ist ja ein langer Weg. Kann man das so im Kalender abbilden, wann was gemacht wird und welche Phase wann ansteht?
Ja, genau, weil die Natur uns den Takt ja vorgibt. Also wir leben ja mit der Natur, die Natur gibt uns den Takt vor. Das heißt, wir lesen jetzt im September, Oktober die Trauben, die kommen dann in den Keller, die vergären dann, je nachdem, wie halt die Vergärung läuft, dann Anfang nächsten Jahres oder ich sag mal gut, wir füllen nie so früh, wir fangen dann irgendwann im März, April an, die Weine, das dann wäre dann jetzt 20er Jahrgangs abzufüllen und fangen dann Ende April normalerweise, manchmal jetzt schon mit früherem Austrieb Mitte April, fangen dann die Weinberge wieder an auszutreiben für den nächsten Jahrgang dann. Und dann geht es dann mit den Laubarbeiten weiter. Also die Laubarbeit im Sommer ist eine sehr intensive Zeit für uns.
Was ist denn die Laubarbeit?
Ja, die Rebe ist ja ein Lianengewächs. Das heißt, wenn wir die Rebe nicht erziehen würden, da würde die einfach wuchern. Und wir gucken halt gerade jetzt, wenn man sich so ein Weinberg vorstellt, diese Reihen, die man so kennt, dass wir halt die Reben aufrecht stellen, dass die Traubenzone in einer Zone bleibt und im Einzelfall, was im Steilhang viel an der Mosel angebaut wird, auch die Triebe aufzurichten, dass einfach die Trauben optimale Wachstumsbedingungen haben, gut durchlüftet sind, ein bisschen Sonne abkriegen und nicht einfach so rumwuchern, weil dann wäre eine Bewirtschaftung eines Weinbergs nicht möglich.
Strenge Erziehung im Weinberg sozusagen.
Genau.
Ja, jeder Vierte trinkt ja Wein. Pro Kopf verzehrt der Durchschnittsdeutsche gut 20 Liter im Jahr, die einen weniger, die anderen mehr. Bier liegt im Vergleich dazu bei 100 Litern pro Kopf. Wie oft probiert denn ihr eure eigenen Sorten eigentlich aus, bevor ihr die auf den Markt bringt? Man muss ja immer gucken, wie sich das so entwickelt.
Ja, die Zeit vor der Füllung ist eine sehr intensive Zeit. Mhm. Weil du musst dir vorstellen, wenn du deinen Weinjahrgang abfüllst, dann hast du das in die Flasche gebracht und das ist dann so, ne? Also der entwickelt sich natürlich auf der Flasche noch, aber wir fangen an, den Most zu probieren nach der Pressung, um einen Geschmackseindruck zu bekommen.
Most sind jetzt die gepressten.
Der Traubensaft, genau. Wir fangen an, den zu probieren. Wir probieren die Weine während der alkoholischen Gärung auch ständig, dann probieren wir aber weniger auf Aromatik, sondern es ist eigentlich ein technisches Probieren, wie läuft die alkoholische Gärung als Kontrolle und dann geht es dann schon darum, dass wir die Weine in der Entwicklung verkosten, um halt zu entscheiden, kommt er jetzt von der Hefe, bleibt er auf der Hefe, also so Entscheidungen, die du im Weinausbau machst. Es gibt dann aber eine Zeit, wo ich die Weine gar nicht so viel probiere, weil die Weine auch unheimlich auch mal Ruhe brauchen, auch mal Zeit brauchen, dass man denen die einfach auch gibt. Also wir geben unseren Weinen auch im Keller vor der Füllung sehr viel Zeit, auch nicht viel zu bewegen, weil immer bei jeder Bewegung Aromaverlust entsteht. Und dann vor der Füllung probieren wir sehr viel unsere Weine, weil dann du dich auch in so einen Wein ein bisschen reindenken musst. Du hast ja auch so Tage, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mal was isst oder trinkst und es kommt auch immer auf Stimmung an eines Tages, es kommt darauf an, was habe ich heute gegessen, wie schmeckt danach ein Wein. Und wir probieren eigentlich vor der Füllung viele Wochen lang die Weine in regelmäßigen Abständen, um dann wirklich zu sagen, okay, so bringen wir sie auf die Flasche und das ist unser Riesling Trocken, unser Weißburgunder Trocken oder unser Müller-Thurgau.
Das ist so diesen Zyklus komplett dargestellt. Welche Phase macht dir denn so am meisten Spaß?
Die Lese, weil in der Lese, du arbeitest das ganze Jahr im Weinberg auf die Lese hin und du erntest dann eigentlich die Früchte deiner Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Du triffst als Winzer in der Lese so viele Entscheidungen am Tag, auch unbewusst, wann lese ich welchen Weinberg. Das finde ich halt hochspannend, weil es auch eine schöne Zeit ist, weil du auch draußen, wir sind ja auch ein kleiner Betrieb, wir gehen also auch jeden Tag mit raus lesen mit der Mannschaft. Du hast irgendwie auch so ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl, auch innerhalb unserer Familie dann und der Lesehelfer.
Dann isst man dann auch zusammen.
Genau, im Weinberg und meine Oma kommt dann immer raus und kocht Kaffee. Also es ist irgendwie auch so eine schöne Zeit. Es ist eine sehr arbeitsintensive Zeit, weil die Tage sind sehr lang.
Zu wie viel seid ihr da?
Draußen im Weinberg bei uns sind wir zwischen 6 und 10 Leuten, sage ich mal. Also es kommt immer drauf an, wir sind halt wirklich ein kleines Team, weil wir aber auch sehr viel selektiv, also Weinberg für Weinberg lesen und so. Und wir sind zu Hochzeiten dann schon 10 Leute, ja.
Ist denn Weinbau für dich jetzt insgesamt betrachtet, ist das eher Handwerk, Wissenschaft, Kunst oder Philosophie?
Boah, das ist irgendwie alles, was du gerade aufgezählt hast. Sehr schöne Attribute. Es ist auf jeden Fall ein Handwerk, gerade bei uns an der Mosel, weil wir sehr viel Weinberge nur mit Hand bewirtschaften können. Es ist so ein bisschen wissenschaftlicher Hintergrund brauchst du, glaube ich, um die Vorgänge auch zu verstehen, eine Rebe zu verstehen. Für mich ist es auch eine Kunst damit verbunden. Ich würde auch noch ein bisschen sagen, es ist auch ein Erfahrungsschatz, der da drin ist. Also du musst dir auch vorstellen, wie viel Erfahrung meiner Mutter zum Beispiel, die jetzt Anfang 60 ist, da einfließt in unseren Weinbau. Und es ist von allem etwas. Das sind sehr schöne Attribute, die du genannt hast.
Und Philosophie ist es auch, weil über Geschmack lässt sich
ja
auch nicht
natürlich. Und wir philosophieren auch so viel über verschiedene Schritte im Anbau. Wir sind ja drei Leute, drei Meinungen oft. Wir diskutieren sehr viel über, bewirtschaften wir den Weinberg, wie füllen wir diesen Wein, also so viel Kleinigkeit oder auch in der Vermarktung, was du eben mal angesprochen hast. Wie ist unser Etikett, wie ist uns, also das kommt ja alles dazu. Und wir philosophieren, wir drei, mein Bruder, meine Mama und ich, ganz viel. Und dann kommen wir zu einem Ergebnis. Und das ist eigentlich so das Ergebnis dieser, ja, dieser Diskussion.
Und das ist immer konsensfähig, was abgefüllt wird, ja? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sagen immer, es müssen alle drei damit leben und alle drei müssen da happy sein und 150% überzeugt sein, sonst kommt es nicht auf die Flasche.
Wir kommen jetzt zu den Fragen aus der Community, liebe Eva. Christian möchte gerne wissen, welcher Verschluss der einzig wahre ist.
Das ist eine gute Frage. Die Frage kann man so auch gar nicht beantworten.
Eine gute Community.
Ja, du hast eine super Community. Es ist auf jeden Fall eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann, weil ich glaube, es gibt ja mittlerweile verschiedene Verschlüsse für eine Weinflasche. Ich sag mal, die Naturkorken, die vor 20 Jahren nur eingesetzt wurden, wurden etwas abgelöst, auch von alternativen Verschlüssen, Schraubverschluss, es gibt Glas, es gab mal Plastik. Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die jeder Winzer für sich selber entscheiden muss, die auch von Weinstil abhängig ist und auch von Vermarktungsstil abhängig ist, ganz klar.
Ihr setzt zum Beispiel jetzt auch hier auf eine dunkle Flasche. Es gibt ja welche, die auch auf durchsichtige Flaschen setzen. Das ist aber auch eine bewusste Entscheidung gewesen.
Ist eine bewusste Entscheidung gewesen, weil wir aber auch eine Flasche für alle Weine wollten, dass man auch so eine Durchgängigkeit hat. Und wir wollten jetzt nicht nur Weißglas füllen. Viel wird Weißglas ja auch so in Rosé verwendet. Da muss ein Rosé im Weißglas sein, dass du die Farbe siehst. Aber auch für so manche Weißweine. Aber wir haben uns entschieden, die dunkle Flasche zu nehmen, ja.
Okay, nächste Frage. Absender unbekannt. Wie glüht man vor einer Weinprobe am besten vor?
Ach, braucht man gar nicht. Also ich glühe vor einer Weinprobe, also ich sage immer, man muss vor einer Weinprobe ja gar nicht vorglühen. Man soll ja die Weine dann auch in einer Weinprobe wirklich kennenlernen, aufmerksam zuhören. Wenn man gerne vor einer Weinprobe etwas vorglühen möchte, finde ich, eignet sich so ein Glas Sekt als Aperitif ganz gut.
Okay. Welche Reihenfolge gibt es eigentlich bei solchen Verkostungen? Fängt man damit trocken an und geht dann ins Liebliche? Und warum ist das eigentlich so?
Das macht man so, also wir bauen unsere Weinproben mit von trocken nach lieblich auf, wenn ich jetzt klassische Weinproben sehe. Der Restzuckergehalt steigt dann und das beeinflusst ja deinen Geschmack. Das heißt, es ist enorm schwierig, wenn du von einem Süßwein auf einen trockenen Wein gehst, weil dann diese Süße sehr dominant war in dem Wein vorher und du vielleicht im trockenen Wein gar nicht so, was heißt gerecht wirst oder die Attribute eines trockenen Weins so erkennen kannst. Es gibt aber auch Weinproben, wenn man jetzt was kombiniert mit Käse oder Schokolade, da ist es auch mal ganz interessant, auch mal einen Süßwein oder einen halbtrockenen Wein vor einen trockenen, weil du ja noch einen anderen Geschmacksattribut eines Käse oder einer Schokolade hast. Aber in der klassischen Weinprobe macht man schon den Aufbau so.
Kurzer Exkurs zur Schokolade. Habt ihr auch dem nächsten Vorhaben? Was hat es damit auf sich?
Ja, also wir haben ja eine Vinothek gebaut vor 3 Jahren bei uns und hatten von Anfang an gesagt, wir möchten diesen Raum nutzen, um unsere Weine natürlich zu präsentieren, um unsere Kunden ein schönes Ambiente zu schaffen, aber auch so ein bisschen eine Genussstelle zu schaffen, wo man auch nicht nur unsere Weine probiert, sondern auch kombiniert mit anderen Dingen. Und so hatten wir im letzten Jahr das Thema Käse mit einem Käsesommelier, weil das auch super interessant ist für uns und auch unsere Kunden, die Weine, wie die sich verändern mit etwas in Kombination. Und so hatten wir das dann dieses Jahr mit der Schokolade gestartet, wo wir Schokoladen kombinieren mit Weinen. Das hatten wir jetzt auch einen Augusttermin und werden jetzt im November noch einen machen. Und das ist super interessant, wenn du so mal einsteigst, du probierst einen Wein, du probierst dann die Schokolade und wenn du es in Kombination probierst, verändern sich Schokolade und Wein nochmal. Das ist hochinteressant, wie man seine Sensorikknospen da schulen kann.
Wer hat da die Partnerschaft mit euch übernommen?
Die Diana Nummer vom Süde Schokolade in Trier, die eine super tolle Auswahl hat an Schokoladen, die tolles Wissen hat über Schokoladen und was halt enorm viel Spaß macht, mit ihr zusammenzuarbeiten.
Nächste Frage. Wie macht man beim Kellner einen möglichst kompetenten Eindruck, ohne auch nur den Hauch einer Ahnung zu haben beim Bestellen von Wein?
Die Frage ist, muss man diesen kompetenten Eindruck machen? Ich habe das auch oft in Weinproben, dass Leute sich nicht trauen zu sagen, oh, ich habe überhaupt keine Ahnung, die sich dann erstmal zurückhalten. Ich finde, dem Kellner zu sagen, ich habe gar keine Ahnung über Wein, ich trinke aber gern trocken, halbtrocken oder lieblich, dann sollte ein guter Kellner darauf eingehen und kann eine gute Empfehlung machen. Also man sollte einfach sagen, dass man nicht so das Wissen hat, aber halt gerne Wein trinkt. Ich finde, das ist immer eine super Aussage.
Deshalb auch jetzt vielleicht der Zeitpunkt für eine äußerst peinliche Frage vielleicht. Was ist denn der Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Weinen?
Wenn man auf einer Weinkarte offene Weine sieht, die im offenen Ausschank sind, bedeutet das meist, also ich kann jetzt nicht alles über einen Kamm stellen, aber meist, dass diese Weine auch glasweise zu bestellen sind. Dass man also, wenn man jetzt nicht sicher ist, ob man vielleicht direkt eine Flasche trinken möchte, dass man mal ein Glas probieren kann und dann sich entscheiden kann, eine Flasche zu nehmen oder wenn man halt ein glasweise trinken möchte. Gut geschlossene Weine schreibt man eigentlich nicht auf eine Karte, sondern Flaschenweinkarte. Das heißt, das sind Weine, die auf einer Weinkarte dann nur flaschenweise zu erwerben sind.
Der Seelenstylist wüsste gerne, ob auch weißer Wein auf Dauer eine rote Nase macht.
Wenn man zu viel davon trinkt, bestimmt. Das hat nicht nur mit Rotwein was zu tun. Ich glaube, das kriegt man entweder durch eine rote Nase, durch Schnupfen und viel Tempus oder durch vielleicht zu viel Weinkonsum, wenn man die Veranlagung dafür hat.
Nächste Frage auch vom Seelenstylisten. Philosophisch mutet sie an, wenn im Wein die Wahrheit liegt, verringern sich mit mehr Weinkonsum die Lügen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das sollte, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Ich überleg mal gerade, wie es mir dann manchmal geht.
Welcher Wein wird denn mit dem Alter besser? Welcher ist irgendwann nicht mehr haltbar und welchen sollte man sofort trinken?
Das ist eine sehr schwierige Frage und auch eine Frage, die mir oft gestellt wird und ich glaube, das kann man gar nicht so pauschalisieren. Was sich generell gut hält, sind Weine, die, also ich sag mal jetzt hier bei uns an der Mosel, wir sind natürlich Riesling dominant. Riesling ist generell eine Rebsorte, die gut lagert, die sich aber verändert. Also man muss das auch mögen, wenn ein Riesling gelagert ist. Er verliert so ein bisschen Primäraromatik, das heißt so dieses Frische, diese frische Frucht. Er kriegt so ein bisschen Reifetöne, auch man kennt vielleicht diesen Begriff Petrol, der beim Riesling ganz typisch ist, aber es gibt wirklich Leute, die das sehr schätzen und lieben, also gerade auch im Ausland, dafür sind unsere Rieslinge beispielsweise auch gereifte Rieslinge Exportschlager. Generell kann man auch sagen, Weine mit einer guten Säure und einer guten Süße sind gut lagerbar, aber es gibt auch tolle, gerade Rotwein kann sich ja auch wirklich super lagern über Jahre. Man muss es einfach mögen und ich glaube, dass jeder für sich selber entscheiden muss, ob er einen Wein lagern will oder nicht. Ich glaube, dass gerade so diese Sommerweine, diese frischfruchtigen Weine, Weine für eher einen schnelleren Trinkkonsum ist. Das muss aber nicht nur ein Jahr sein, das kann auch wirklich 2-3 Jahre sein. Und das einfach den Winzer fragen, weil je nachdem, der Winzer kennt seine Weine und kann dann auch sagen, ich habe die Erfahrung, dieser Wein so lang oder dieser Wein so lang. Wie lange er wirklich hält, das kann nur ein Wein verraten.
Und damit, liebe Eva, zum dritten Teil, dem Quickfire bei Im Leben nicht, dem ehrlichen Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Das bedeutet für dich 16 liebliche Fragen, die es zu Echsen gilt. Oh. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Also auch wenn Mehring schon hinter Schweich und damit gefühlt schon am anderen Ende der Welt liegt, starten wir mit 8 Fragen über Trier. Deine Trierer Lieblingsvokabel.
Und?
Dein Lieblingsort in Trier.
Domfreihof.
Dein Trierer Lieblingsgericht.
Kapestierdisch.
Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz. Gut, ist jetzt
Wein.
Eine rhetorische Frage. Dein letztes Konzert, das du besucht hast.
Deichkind.
Wann war das wo?
In Trier, tatsächlich, am 27.02. Also es war so kurz vor der Lockdown-Zeit.
Ach, dieses Jahr noch?
Das ist dieses Jahr in Trier Arena. War super.
Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast.
Fußball im Fernsehen.
Deine Lieblingsgastronomie?
Walderdorf und Kaffee Balduin.
Ihr seid ja auch da auf der Karte präsent beim Walderdorf, ne?
Genau, der Ralf hat uns von Anfang an mit dem Neustart eigentlich direkt genommen und war ganz angetan von unserem Weingut.
Dein Lieblingstrierer?
Gute Frage. Ich glaube, immer der, mit dem ich gerade ein Trier ein Glas Wein trinke in dem Moment.
Sehr diplomatisch. Welche Eigenschaften zeichnen guten Wein aus?
Rebsortentypizität und Durchgängigkeit. Ich sag mal, von Nase zu Geschmack muss es einfach für mich immer durchgängig sein und ehrlich.
Was war das exotischste Mischgetränk, das du jemals getrunken hast?
Was ich vielleicht nicht getrunken habe, aber was exotischste, was ich gesehen habe, es gibt in Rheinhessen so Pershing. Das ist Limo mit Rosé. Das fand ich ein bisschen exotisch.
Aber, auch spannend.
Ja, aber ich habe es nicht probiert, ich habe es nur gesehen.
Welches ist denn die zweitbeste Anbauregion in Deutschland?
Mein Papa ist aus dem Rheingau, meine halbe Familie ist aus dem Rheingau, mein Opa, meine Oma hatten ein Weingut, also würde ich jetzt sagen der Rheingau, weil ich halbe Rheingauer bin.
Wenn es eine Weinhymne gäbe, welche wäre das?
Oh Mosella, du hast ja so viel Wein, finde ich, fällt mir jetzt auf Anhieb ein.
Auch noch mit Poesie, liebe Eva.
Ja.
So, in Geisenheim kursiert ein Spitzname, das ist Stoppens Eva. Was hat es damit auf sich?
Du hast ja super Infos bekommen. Mein Papa ist hat in Geisenheim studiert und ist seit irgendwie 35 Jahren fertig und hat seitdem nur Korken, also hat angefangen direkt als Korkvertreter, hat Naturkorken verkauft und hat sich seit 20 Jahren damit selbstständig gemacht und ist in der Branche bekannt unter dem Begriff Stoppeschorsch. Und ja, dann ist das so ein bisschen wahrscheinlich auf mich im Studium abgefärbt.
Wohin fährst du am liebsten in Urlaub?
In Weinregionen, wo ich halt auch Winzer und Weinberge besuchen kann, ja.
Wer ist dein Lieblingsautor?
Kann ich so gar nicht sagen, weil ich finde, das ist immer stimmungsabhängig, was man gerade liest und wer halt in welcher Richtung gerade schreibt, ja.
Du kannst alle Plakatwände in Trier und in Mehring mit einem Satz versehen. Welcher wäre das?
erkundet eure Heimat, weil ich glaube, dass gerade in der Corona-Zeit viele Leute jetzt auch festgestellt haben, wie schön seine Heimat ist und dass man gar nicht so weit wegfahren muss. Also erkundet eure Heimat beinhaltet für mich viel, was natürlich auch Weinregion bedeutet, aber auch die Vorzüge seiner Heimat zu sehen, ja.
Ja, schönes Schlusswort von Eva Lehnert vom Weingut Lehnert in Mehringen. Wer mehr erfahren möchte, schaut bei Instagram vorbei oder auf der Seite des Weinguts oder probiert die Weine einfach mal zum Beispiel im Walderdorf in Trier. Eva, ich danke dir von Herzen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.